Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen, die zwei Wochen sind um. Wir sind ja nach dem Ende der Corona-Pandemie. Wir haben ja die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Mehr oder weniger, zumindest in diesem Podcast, sind wir wieder auf den zweiwöchigen Rhythmus umgestiegen, damit sich alle unsere Hörerinnen und Hörer, Zuschauer und Zuschauer die anderen Folgen in Ruhe angucken können. Die ganzen Corona-Folgen, die wahnsinnigen. Vier Flaschen, habe ich erzählt, dass wir bei vier Flaschen sind. Vier Flaschen, mein Name ist Lars Heider, ich bin der Riesling-Liebhaber. Mit mir zusammen sind im Studio nach dem Urlaub aus Kassel zurück. Axel Leonhard. Axel,
wieso Kassel? Du siehst toll aus.
Habe ich erzählt, dass du in Kassel warst. Axel Leonhard ist Deutschlands bester Filmemacher im Bereich Weinpodcast. Und Michael K.
Nein, perfekt. Super ausgesprochen.
Michael K., dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Michael Coutet.
Das klappt nicht.
Wieso klappt es? Ist es falsch?
Manchmal würde ich mir wünschen, dass Michael Coutet heißen würde. Dann wüsste jeder, wie es ausspricht.
Nein. Michael Coutet.
Nein. Sag mal Kuh. Weißt du, das, dieses Viech auf der Wiese. Sag Kuh, mal Kuh. Ja. Kuh. Und jetzt sagst du einfach Tay.
Kuh. Tay.
Ja.
Ja. Ja. Also Michael
Coutet. Wobei ich nicht sagen wollte, dass...
Nein, alles gut.
Ist auch da. Das Prinzip von vier Flaschen, bevor wir gleich unseren Gast vorstellen, der nämlich auch schon zu sehen ist. Man kann diesen Podcast hören und sehen und nachlesen im Hamburger Abendblatt. Alles ist möglich. Es machen Zehntausende jede Woche. Darüber freuen wir uns. Das Prinzip ist, wir trinken vier Flaschen Wein. Heute haben wir vier Flaschen. Die habe ich so noch nicht gesehen. Es ist irre. Ich will für die, die es nicht die sehen, nur eine hochhalten. Diese Flasche hat irgendwie, glaube ich, alles gewonnen, was man gewinnen kann. Das ist eine Flasche mit ungefähr 20 Goldmedaillen drauf. Michael, wer ist unser Gast heute?
Ja, ich freue mich sehr, also wirklich, wirklich sehr, dass Dirk Würz heute da ist. Eine lebende Legende, also viel zu jung eigentlich, um das schon zu sein. Aber in Deutschland höchst bekannt und aktuell zuständig beim Weingut St. Anthony in Rheinhessen. Und ja, ich habe ihn... einen seiner Weine vor kurzem, weil mich das Etikett so geflasht hat, nämlich dieses Banksy-Etikett, probiert und dann war der Wein auch noch gut und ich bin eh nicht so der Rosé-Fan und wenn das alles zusammenkommt und wir trotzdem so überzeugt davon sind, dann ist es mehr als Grund genug, ihn einzuladen. Lieber Dirk, herzlich willkommen.
Danke, vielen Dank, herzlich willkommen, ja. Tag in den Norden, ja.
Und diese Stimme ist schon mal irre. Ich bin nicht so der Rosé-Fan. Ich möchte das Zitat aus einer der ersten Folgen von Vier Flaschen sagen. Rosé ist der letzte Dreck. Ja, von Michael Coutet.
Ja.
Dirk, was sagst du dazu? Hat er gesagt?
Ja, wo er recht hat, hat er recht.
Jungs, ja. Ich habe tatsächlich gesagt, es ist in der Regel ein Abfallprodukt der Rotweinerzeugung, das habe ich gesagt. Und meistens ist es auch relativ süß, das strengt mich an. Es wird sehr oft mit Eis getrunken. Das finde ich ist schwierig, weil wenn der Winzer jetzt mit einem Gartenschlauch sein Fass auffüllen würde, würden alle aufschreien und sagen, was ist denn das für ein Ganove? Wir machen das. Der Winzer sucht den Extrakt und versucht die Konzentration das ganze Jahr im Weinberg zu erreichen und wir hauen da einfach nur Eis rein. Ja, aber trotzdem gibt es einen Rosé und dann gleich noch so einen Knaller, Dirk. Da sind wir natürlich ganz, ganz, ganz gespannt. Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, jede Menge. Also grundsätzlich.
Schenken wir den schon mal ein.
Ja, unbedingt. Ne? Okay. Grundsätzlich hast du natürlich recht. Also über Jahrzehnte hinweg, ich bin jetzt auch schon fast 3 Jahrzehnte in dem Geschäft, war Rosé Dreck, ja, Abfall. Das lag vor allen Dingen in Deutschland daran, also ist natürlich böse, das lag in Deutschland daran, dass wir früher ja keinen sinnvollen Rotwein hatten. Ne? Vor dem Klimawandel wurden die Trauben nicht richtig reif und wir hatten auch keine wirklich rote Farbe. Und dann haben wir immer diesen Saftabzug gemacht. Die Franzosen nennen das Seigneur, das klingt wesentlich freundlicher. Und aus diesem Saftabzug mit noch ein bisschen drauf rumpressen später haben wir dann Rotwein gemacht. Das war auch wirklich komisch. Seit es den Klimawandel gibt, werden die roten Trauben reif und der Rosé wird besser. Also das ist schon echt enorm. Die Franzosen machen uns ja schon lange vor, wie man Rosé macht, aber den mochte ich früher auch nicht. Ich weiß noch, eins meiner schlimmsten Erlebnisse war, ich war vor bestimmt 20 Jahren 2 Tage lang in Tavel im Chateau irgendwas in der Jury und musste Goldmedaillen und Silber- und Bronzemedaillen an Rosés verteilen. Chateau Akeria war das. Das war mithin die größte Strafe meines Weinlebens. Ich habe wirklich damals gedacht, ich bringe einen um und habe dann irgendwann realisiert, dass der Südfranzose, dass der da wirklich sehr patriotisch ist. So, ich sagte, den Scheiß kannst du nicht saufen, ja. Bronze, wenn überhaupt. Und so nach 4-5 Stunden hat man mir signalisiert, also es muss mindestens alles immer Gold sein. Und ich habe dann jedem Dreck, der kam, gesagt, Gold, ja, der erste Goldstich, so wie früher beim Quartett. Ja. Ja, also so, aber mittlerweile muss ich sagen, also ich bin auch zum Rosé-Trinker geworden. Wenn denn der Rosé so schmeckt, wie er schmecken kann. Also der Eigenlob stinkt, aber unserer ist echt gut. Das liegt daran, dass der aus Blaufränkisch gemacht ist. Und das habe ich jetzt auch erstmal entdecken müssen für mich. Ne? Ich habe mir bei St. Anthony über 8 Hektar Blaufränkisch geerbt. Bin der größte Blaufränkisch-Winzer außerhalb Österreichs, glaube ich. Und witzigerweise oder dummerweise wollte den Rotwein kein Mensch kaufen. Ne? Also du hast ja irgendwie 8 Hektar Blaufränkisch und alle sagen, wow, geil, toll und super Qualität. Aber es kauft keiner. Niemand kauft Blaufränkisch aus Rheinhessen. Und dann habe ich Also ich mag Blaufränkisch von Haus aus auch. Aber niemand wollte den kaufen die letzten Jahre. Selbst diese dicken Dinger, die hochbewerteten nicht. Und dann habe ich versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, weil Rosé ist ja echt in. Und dann haben wir mal letztes Jahr, 2018, haben wir schon so entspannte 50.000 Flaschen Rosé gemacht. Und das hat echt gut geschmeckt. Und Peng waren die weg. Und jetzt haben wir halt noch mehr gemacht und haben tatsächlich das Glück, dieses Etikett da benutzen zu dürfen.
Du musst das Etikett mal beschreiben, für die, die es nur hören. Also es ist einfach, letztlich Etikett ist ja übertrieben, ne?
Auf dem
Etikett ist nicht viel zu sehen. Ein Mädchen
und ein Luftballon. Ja. Genau, das Girl with Balloon von Banksy, dem momentan wahrscheinlich berühmtesten Street Art Künstler der Welt. Und wir dürfen das benutzen. Also ich habe das jetzt nicht einfach so draufgeklebt, weil ich dachte, oh komm, das machen wir jetzt mal und den Prozess gewinnen wir, sondern wir dürfen es tatsächlich benutzen.
Warum dürft ihr das?
Das ist eine lange Geschichte und ich muss immer aufpassen. Normalerweise müsste jetzt Steven hier sitzen, der mein lieber Freund und PR-Stratege, der dann genau sagt, was ich sagen darf und was nicht. Das habe ich jetzt natürlich verpennt heute. Also das ist halt ein Projekt, so ein gemeinsames und das war ein Zufall, wie das Leben so spielt. Manchmal gibt es Zufälle, die kann man sich nicht erträumen und aufgrund eines solchen Zufalles wurde ich letztes Jahr im Spätherbst gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, für ein Projekt zur Verfügung zu stehen mit einem berühmten Künstler. So ging das los. Und ich so, ja, du, irgendwo muss der Scheiß ja hin. Ne? Und Künstler ist immer gut und wenn es hilft, dann raus damit, ja. Ich wusste auch nicht, was mich da erwartet. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie ich gestaunt habe, ne, als es dann soweit war. Mhm. Ja, naja, und jetzt haben wir das Girl with Balloon auf dem Etikett. Und das ist nicht so, dass das nicht helfen würde.
Aber hast du Banksy mal getroffen oder irgendwie gesehen?
So darf ich und kann ich nichts sagen.
Sorry. Okay. Nein, völlig in Ordnung. Aber es ist ja nun wirklich, dieses Bild ist ja nun...
Das fällt mir nicht leicht.
Ja, Respekt für dich. Wir fragen nach der letzten Flasche nochmal, dann ist vielleicht alles ein bisschen aufgeweichter. Nee, die Frage ist ja, das ist ja weltbekannt, dieses Bild, und dann landet es beim Winzer aus Rheinhessen. Ich meine, das ist schon, finde ich, jetzt nicht unlustig.
Es gab schon, das ist das zweite Projekt. Es gab schon ein letztes Jahr aus Süditalien. Mhm. Und ja, das ist nicht unlustig, da hast du recht. Das ist echt enorm. Aber ich hätte mir, also dass das viel ist, das war mir klar. Aber wie viel das ist, hätte ich mir niemals erträumen lassen. Also da habe ich habe zu Leuten, also meine Jungs und Mädels im Main gesagt, ja gut, was kommt da auf uns zu? Sag ich, naja, da wird vielleicht der ein oder andere wird mal anrufen oder wird sagen, finde ich nett. Und dann hat's gemacht. Wumm. Und dann ist ein Tsunami über uns drüber gerollt in nahezu biblischem Ausmaß. Also das ist echt.
Was meinst du?
Ja, die Nachfrage ist unvorstellbar nach
diesem. Wie viel hat das Etikett gebracht und wie viel der Wein? Was würdest du sagen?
Das Etikett hat 99,9% gebracht. Okay. Und die Tatsache, dass der Wein jetzt nicht schmeckt wie Scheiße, hilft.
Sag mal, und Banksy, jetzt, wo wir dabei sind, Kennst du den jetzt? Nee.
Wie gesagt, da kann ich leider nichts zu sagen.
Aber ich habe bei dem Verdacht, dass es Axel ist. Hm. Weil Axel hat ja nur 4 Tage die Woche. Ja. Und ja. Ich glaube,
also wir haben
trinkt Banksy den Wein denn auch?
Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Also der Witz ist ja, das ganze Projekt heißt...
Schmeckt er ihm denn?
Das ganze Projekt heißt ja Love and Hope.
Ja. Mega.
Und
super die Zeit.
Ja, und das ist der, Witz. Ne? Als wir daran gearbeitet haben letztes Jahr, im Spätherbst, hat ja kein Mensch daran gedacht, was da passiert. Und zwar ursprünglich immer gedacht, das zur Prowein dann auf den Markt zu bringen. Und die ist immer im März. Und da hat wirklich niemand eine Idee von gehabt, was da passiert. Und das, also mit diesem Corona-Rotz. Und das ist echt das Schöne, ne? Love and Hope ist einfach auch so mittlerweile das, was im Vordergrund steht. Wir haben so Postkarten gemacht, wo einfach nur das Herz drauf ist, dieses Love and Hope Herz. Die haben wir in jeden Karton bei uns rein und sagen den Leuten hier in diesen Scheißzeiten, die wir jetzt hatten, schreibt doch mal eine Postkarte. Da steht auch nichts, keine Werbung drauf. Da ist nur ganz klein unsere Homepage drauf. Also völlig altruistisch quasi.
Aber was hat Banksy davon jetzt? Immerhin Werbung hat er ja genug.
Ja, da muss ich mal fragen, wenn du ihn siehst.
Und wenn es frag mich, Lars.
Banksy, was hast du davon? Ich frage, vielleicht ist es gar nicht Banksy. Der würde sich ja nicht beschweren, wenn wir jetzt einfach einen Wein rausbringen.
Ich kann dir sagen, wenn du so ein Projekt machst, hast du jede Woche ungefähr 10 bis 15 E-Mails von sämtlichen Banksys dieser Welt.
Echt? Okay.
Ja.
Sag mal, Axel, da oben auf deiner Kappe, hast du das auch selbst kreiert, den Vogel? Ja. Das ist so ein klassischer Banksy-Vogel.
Das sind die Baltimore Orioles.
Was ich super finde, Dirk, ist, es ist ein Demeter-Wein auch noch. Also man denkt so, hey, das sind so coole Marketing-Freaks und dann schütten sie da irgendwie so blaufränkisch, dann ist man schnell in Österreich und denkt, da ist mal sehen, was da drin ist in der Flasche, aber es ist Demeter-Wein, also das Höchste vom Höchsten, was Bio, das biodynamischen Anbau angeht.
Exakt. St. Anthony ist seit 2006 öko-zertifiziert, also seit 14 Jahren. Und ich habe St. Anthony mit dem Jahrgang 2018 Demeter zertifiziert. Und da hast du recht, das ist vom Prinzip, also viel mehr geht, wenn es um Öko geht viel mehr nicht. Es ist auch, wenn das natürlich anthroposophische Freaks sind, es ist das most trustable Label. Ja, Öko ist ja mittlerweile schon fast wieder
auch. Aber macht ja auch so diese Mondgeschichten, dass er dann halb erntet? Und ist das so?
So ungefähr, ja. Also ein ganz essentieller Bestandteil der biodynamischen Arbeit ist ein Kalender, das ist der sogenannte Kalender, das sind die Aussaattage nach Maria Thun. Die Maria Thun war eine Gärtnerin, die hat ursprünglich mal Radieschen gezüchtet und die hat eines Tages festgestellt, dass die Radieschen hier besser wuchsen als da und dachte sich, komisch, was passiert da? Und da die eine Anthroposophin war, hat die sofort versucht, irgend so einen ganzheitlichen Ansatz dafür zu finden und kam auf den Mond und hat festgestellt, dass der Mond, während er durch diese 12 Planetenkonstellationen durchzieht, bestimmte Auswirkungen hat und fing an, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat in 4 verschiedene Phasen zu unterteilen, je nachdem, wie der Mond steht, wie die Konstellationen sind. Wir unterscheiden also zwischen Frucht, Blatt, Blüte und Wurzel. Und so wie es das Wort schon sagt, bei einem Wurzeltag kann man gut aussehen, bei einem Blatttag eher nicht. Und das klingt total bescheuert. Dieser Kalender erscheint immer im November des Jahres und gilt dann für das Folgejahr. Also im November 2019 kam der Kalender für 2020, wo das ganze Jahr quasi aufgearbeitet ist in Sachen Konstellation. Und wenn du es richtig lesen kannst, weißt du auch, was dich wettertechnisch erwartet. Das ist total irre, klingt völlig abgespaced und ich bin auch kein Esoteriker, aber ich arbeite seit über 10 Jahren mit dem Kalender und der Kalender ist sowas von unfassbar korrekt und das Lustigste an der ganzen Geschichte.
Also, kann der sagen, am 15. Januar wird's schneien oder scheint die Sonne?
Es gibt tatsächlich Tage, wo er dir sagt, es gibt sowas wie Frühnebel. Er sagt ja jetzt nicht unbedingt, dass es heute, bei uns regnet es hier heute den ganzen Tag, deswegen sitze ich auch hier drin, sonst wäre ich im Garten gewesen. Das sagt er dir nicht, aber du kannst ungefähr ableiten, dass es jetzt diese Woche komplett regnet, das steht da schon drin, ja. aber jetzt nicht auf den Tag genau, aber es ist schon relativ klar, das könnte, also es ist Pflanzenschutz gerade und dann weiß ich, okay, die Woche wird schwierig, ne? Diese Woche spritzen gehen, das weiß ich schon lange, das ist eigentlich keine gute Idee. Das Lustigste an der Sache ist, es gibt eine App, die heißt When Wine Tastes Best. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ob ihr auch schon mal was von der gehört habt. Mhm. Die sagt jetzt zum Beispiel, heute ist ein Fruchttag, das steht hier, und die sagt, yes, heute schmeckt Wein von 10 Uhr bis Mitternacht richtig gut.
Ja. Wenn wir das kenne ich aber auch.
Ja, morgen schmeckt er den ganzen Tag gut.
Ja. Und übermorgen auch.
Nee, guck mal, am Sonntag war es nur zwischen 18 und 0 Uhr.
Ja.
Diese App wurde entwickelt von Supermarkteinkäufern auf Basis des Maria-Thun-Kalenders. Und wenn du dir diese App runterlädst, die ist kostenlos, die Vollversion kostet, glaube ich, $2 oder sowas, und nimmst dir eine Flasche Wein, probierst die eine Woche lang. Also am besten kaufst du dir zwei, eine zum Wegschlabbern und eine nur zum Probieren. Dann probierst du die eine Woche lang, zweimal am Tag, und schreibst dir auf, Wein schmeckt scheiße, okay, sehr gut. Dann schreibst du dir eine Woche lang auf und nach der Woche guckst du in diesen Kalender, in diesen When Wine Tastes Best, und dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Das ist 100% deckungsgleich zu dem, was da drin steht.
Wir können nicht noch eine, Leute, denkt daran, erstmal die Corona-Warn-App runterladen.
Ja, ich habe sie heute runtergeladen. Ja. Selbstverständlich.
Wow, ja. Oh, ich muss die Software noch aktualisieren. Bei mir hat er gesagt.
Ja, das hat er bei mir heute Morgen auch gesagt.
Ich habe extra die Aktualisierung ausgestellt, damit es nicht automatisch installiert wird.
Leute, darf ich was sagen zu dem Wein?
Über den Wein haben wir noch gar nicht gesprochen, ja, über den Inhalt, ja.
Genau. So gut das Etikett ist und so großartig das Etikett ist, ne? Der Wein ist besser.
Also ich muss auch sagen.
Der Wein ist ein Rosé. Ich dachte irgendwie, man denkt ja immer gleich, was kommt das flüssige Himbeerpulver. Aber es ist wie bei einem guten Riesling. Überall unfassbarer Trinkfluss, der ganze Bereich hier, Wahnsinn. Oder? Michael, ich bin geflasht von diesem Rosé.
Ja, mir ging es ähnlich. Vor allem für den Preis, der Wein kostet 10 Euro. Gibt es eigentlich vor allem ab Weingut.
9,90 Euro, ja.
9,90 Euro, genau. Wir haben es unseren Mitgliedern auch angeboten. Sehr, sehr erfolgreich. Was das Interessante ist, dass es am Anfang sich ein bisschen diese Süße anfühlt, ja. Und danach merkst du aber, dass die Säure da ist. Und dieses Zuckersäurespiel ist immer der magische Schlüssel für einen Wein, dass er dann eben möglichst vielen Menschen auch gut bekommt.
Also das Spannende ist halt tatsächlich, es ist blaufränkisch, ne? Blaufränkisch hat von Haus aus Säure, also das, was viele Roten einfach nicht haben. Das macht es halt unglaublich spannend, gerade dann, wenn du Rosé draus machst. Und ich muss wirklich sagen, ich bin schwer begeistert von dem Ding. Es ist glasklar. Es hat am Anfang, da gebe ich dir recht, am Anfang kommt so eine Süße und es wirkt so ein bisschen, kommt so ein Hauch von Erdbeere, wo du im allerersten Moment, wenn du die Flasche aufmachst, denkst, ach ja, naja. Aber dann entwickelt sich das und es hat null Trinkwiderstand. Also ich trinke selbst und ich habe euch ja vorhin gesagt, was ich von Rosé halte. Ich trinke es selbst. Wir trinken es alle selbst in durchaus ordentlichen Mengen. Also
zwischen 18 und 2 Uhr. Aber nur.
Aber nee, nein, die App, nein, pass auf, die App sagt ja nicht, wann du trinken sollst. Die App, das wäre ja verheerend, stell dir das mal vor. Die App sagt nicht trinken heute. Nein, das machen wir nicht. Die App sagt ja nur, wann es gut schmeckt und wann es nicht gut schmeckt.
Und der ist ja auch, relativ leicht. Ich war jetzt seit
Günther Jauch.
Seit Günther Jauch in diesem Podcast bin, trinke ich nur noch diese Kabinettdinger von ihm, also diese 7-8%er. Die trinkst ja, es ist ja wunderbar. Aber auch der hat natürlich mit 11,5 ist jetzt für ein Rosé wenig Alkohol, oder?
Ja, ist okay. Also es ist genau richtig. 11 wären auch gut. Also so Rosé in diesem Segment, also aufmachen, wegschlappern, das muss ja keine 13% haben, da bist du ja gleich Knille, ja. Das macht ja keinen Sinn. Es ist halt Alkohol, ne? Also da ist halt Alkohol drin, so. Darf man nie vergessen, ja.
Axel, wie schmeckt's dir, wollte ich fragen.
11,5, wolltest du erst sagen? Sag erstmal, 11,5 ist.
11,5 ist wenig, finde ich. 11,5 ist wenig, ja.
Mhm. Ja, Axel?
Ja, hervorragend. Hervorragend, weil er irgendwie gar nicht trocken ist, finde ich. Also er schmeckt, finde ich, relativ fruchtig irgendwie und ist, glaube ich, auch leicht zu mögen, sozusagen.
Ja,
ist da, glaube ich,
gar kein Crowdpleaser. Schön, wollte ich gerade sagen, das ist ein echter Crowdpleaser, ja. Ich glaube, sowas habe ich in meinem Leben noch nie produziert.
Und dann auch noch das Etikett, also es geht durch die Decke, aber irgendwann wird der dann auch aus sein, oder?
Ja, der ist auf dem Weg dazu auszugehen, ja.
Mhm. Okay, und dann nächstes Jahr gibt es dann irgendeinen Winzer aus Österreich zum Beispiel, der Banksy-Etikett macht und dann hast du keinen mehr oder hat man das dann für immer?
Ich habe einen Vertrag, der ist zeitlich unbegrenzt, aber...
Ach, wie cool. Also gibt es das jedes Jahr dann?
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, ob wir das so... Okay. Wir werden sehen. Das wird sich zeigen.
Okay.
Also,
und wenn...
Ja, so spontan würde ich sagen, einmal hat mir eigentlich gelangt.
Warum?
Warum?
Das ist viel. Es ist echt viel.
Ja. Also, aber okay. Du verkaufst ja auch viel. Ist das schlimm? Ist es dieses ganze Geld...
Ja, das ist ganz schrecklich. Nein, Quatsch. Nee, wir haben den gut verkauft, definitiv. Aber es ist einfach viel. Dieses Projekt ist wirklich viel. Das ist einfach sehr viel.
Okay.
Alles, was damit zu tun hat, ist viel.
Kaufen Menschen, die dann das Weingut besuchen oder diesen Wein bestellen, auch andere Sachen aus dem Portfolio oder ist es dann nur dieser Wein?
Ja, schon. Also das hat uns auch wirklich viel neue Kundschaft gebracht, die dann auch mal das andere Zeug ausprobieren und dann auch bei uns geblieben sind jetzt die letzten paar Wochen schon. Also das hatte nur positive Effekte eigentlich.
Wie seid ihr denn aufgestellt, Dirk? Wie viel ist denn der Bereich Endverbraucher? Wie viel habt ihr jetzt Gastronomie?
Also wir haben jetzt mittlerweile, weil ich vor knapp 2 Jahren die Ausrichtung geändert habe, haben wir jetzt ungefähr 60-65% Endverbraucher. Zum Glück, so kamen wir auch gut durch die letzten paar Monate durch. Wir haben keine 5% Export. Das, was wir exportieren, ist auch hauptsächlich Norwegen, weil das so meine Homebase ist. Da kenne ich einfach jeden und dann ist das Weinverkaufen relativ einfach. Und der Rest ist Gastronomie und Handel. Und die klassisch so Firmenkunden.
Wie teuer 9,90
Euro.
Da hast du gerade gesagt, ja.
So, schon lange her.
Ich finde, er hat auch sowas, was leicht, so ein bisschen was Grünliches. Also nicht jetzt vegetabilis zu hart, aber das finde ich immer, ich finde auch irgendwo immer wieder Spannung in dem Wein und deswegen mag ich es. Und dann ist es mir wurscht, ob es weiß oder rosé ist. Oder.
Also diese blaufränkischen Trauben, die da drin stehen, sind, kommen aus der denkbar besten aller möglichen Herkünfte, nämlich aus dem Pettental. Wir haben ja im Pettental 2 Hektar blaufränkisch am Stück und da kommt es her, ja. Also da, wo normalerweise große Gewächse wachsen, bei uns natürlich auch, wir haben auch ein großes Gewächs aus dem Pettental, da steht das Zeug, ja. Also das hat auch, das bringt eine gewisse Mineralität mit, das steht auf dem Rotliegenden. Das ist schon ziemlich geil eigentlich. Also im Grunde genommen ist es fast ein Frevel schon für blaufränkisch, ja.
Aber wieso macht ihr es denn so günstig?
Ja, in Deutschland gibt es die magische 10-Euro Preisgrenze, weißt du? Also wenn du über 10 Euro bist, fliegst du eigentlich überall erstmal raus. Ja. Der deutsche Konsument hat ja schätzt ja deutschen Wein nicht wert. Und die Österreicher, bei den Österreichern geht es bis 15, die sind ein bisschen anders als wir. Aber in Deutschland ist 10 Euro die magische Grenze. Danach fängt Ultra Premium an. Und Rosé darüber ist schwierig. Also ich mache jetzt hier hinten seht ihr gerade die Flaschen, die haben wir heute Morgen gefüllt vom neuen Projekt. Wir machen jetzt das erste Mal so ein reines Rosé-Projekt, wo wir quasi eine dreistufige Rosé-Marke machen. Die heißt Wunderschön in der Basis und die zweite Stufe heißt Wunderschön anders. Natürlich auch alles blaufränkisch. Und oben drüber gibt es so einen Mega-Ober-Überflieger-Top-Rosé, der, wenn du ihn im schwarzen Glas hast, denkst du, du trinkst einen Puy de Dôme Orangé, aber keinen Rosé.
Bitte, was für ein Ding?
Einen Morangé, teurer Chardonnay aus dem Burgund.
Okay. Wow. Sag mal, wollen wir mal, wir wissen ja, es gibt ja die alte Regel, wir wollen über alles sprechen, nur nicht über 60 Minuten, das ist uns noch nie gelungen. Aber ich würde jetzt gern zum zweiten Wein kommen.
Nur eine Frage haben wir, nur eine. Wie kann
übrigens, Axel, letztes Mal sind wir 59 Minuten, als du nicht dabei warst. Ich sag's
ja. Mal. Ja, wunderbar. Ja. Wie kalt muss ich das trinken?
Kalt. Also nicht gefroren, aber so, also ich trinke es gerade, glaube ich, so um die 11 Grad, denke ich mal, werden das sein.
Ist das eigentlich bei Rosé generell so, dass ich den in den Kühlschrank stelle oder ist das?
Ja, Rosé gehört in den Kühlschrank. Rosé behandelst du wie ein Weißwein. Ich stelle aber meinen Rotwein auch in den Kühlschrank, davon mal ganz abgesehen. Ach so, ich hasse warmen Rotwein.
Uah. Axel, du hast nicht eben ach so gesagt, oder?
Wieso?
Doch, ich meine, wir besprechen jetzt seit 20 Folgen, dass man Rotwein in den Kühlschrank stellen soll. Du sagst, ach so?
Naja, aber das kann man ja pauschal nicht so als Empfehlung gelten lassen, oder? Rotwein-Kühlschrank? Oder ist das so?
Gott, also ich mache es pauschal immer, ja.
Aber, ja. Und auch alle anderen Winzer, die wir hier drin hatten. Aber gut.
Pauschal kann man. Das heißt ja nicht.
Nein, natürlich. Wollen wir zu der Flasche kommen, für die Michael das Etikett entworfen hat?
Nee, wir haben noch einen Wein von Dirk. Den wollen wir auch
erstmal. Ja, St. Anthony, Riesling Rotschiefer.
Ja, genau, ja. Wieso habe ich das Etikett entworfen?
Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Es ist relativ geradlinig, schnörkellos.
Ach so, ja. So ist das.
Und genau. Österreichisch. Es ist ein Riesling.
Genau, Dirk, während wir einschenken, magst du ein bisschen was über das Weingut erzählen?
Ja, also das Weingut St. Anthony. St. Anthony, oder wie wir bei uns sagen, der heilige Anton. St. Anthony, wir werden dieses Jahr 100 Jahre alt. Wir wurden 1920 gegründet, und zwar als Weingut der Guten Hoffnungshütte. Die Gute Hoffnungshütte hat in Nierstein Kalk abgebaut über viele, viele, viele Jahre. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war natürlich Ende mit der Stahlproduktion und damit auch mit Kalkabbau. Und dann haben die sich gesagt, mein Gott, wir haben hier so viele Leute arbeiten. Irgendwas müssen wir mit denen tun. Und hier wächst ja Wein. Und dann haben die angefangen, Weinberge zu pachten und haben Wein produziert für die Mitarbeiter der Guten Hoffnungshütte. Das heißt also, das Ganze war eine Art Sozialprojekt. Aus der Guten Hoffnungshütte. Und da gibt's, ich lasse gerade vom Daniel Deckers, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Dr. Daniel Deckers, das ist der Weinhistoriker, ist der Chef bei der FAZ, wenn es um den Vatikan geht. Ein spannender Typ, kann dir immer lustige Sachen erzählen. Von dem lasse ich gerade die Geschichte aufarbeiten, ist super spannend. Also als die 1920 den ersten Jahrgang produziert haben, die hatten gar nichts. Und dann hat der damalige Generaldirektor darauf gedrängt, dass der Wein schnell gefüllt und nach Essen geschickt wird. Und es muss geschmeckt haben wie übelste Jauche. Und da war da richtig Alarm. Und dann haben die erstmal ein paar Jahre lang geübt und versucht, jemanden zu finden, der überhaupt Wein machen kann. So, und aus der St. Anthony, der Name St. Anthony, das St. Anthony war die erste, die von der Guten Hoffnungshütte die erste, der erste Schacht, den sie hatten, 1700 irgendwas gegründet oder gebuddelt im Ruhrgebiet. Und der heilige Anton ist der Schutzpatron der Bergleute und in Indien der Vermissten. Wenn ihr St. Anthony auf YouTube eingebt, habt ihr echt was zu lachen. Dann seht ihr so Bollywood-D-Movies, wo der heilige Anton irgendwelche Kinder so, also das ist total verrückt. So, und aus der Guten Hoffnungshütte wurde irgendwann MAN, und MAN hat dann 2005 festgestellt, dass das eigentlich scheiße ist, wenn man Weingut hat, weil man kein Geld damit verdient. Getreu dem Motto, wie macht man aus dem großen Vermögen ein kleines? Man hat ein Weingut und hat es dann verkauft. Das Weingut hat dann Detlef Meyer gekauft. Detlef Meyer ist ein Bar zu der Zeit in der Modebranche. Das war der Gründer von Street One und Cecil, hat es ihr dann verkauft und hat seine Liebe für Wein entdeckt, hatte damals ein paar Havesco-Aktien, hat schon ein Weingut in Südtirol und hat dann St. Anthony gekauft, damals klein, und hatte aufgrund der Tatsache, dass da viel Brach lag in Nierstein die Möglichkeit gehabt, das Weingut durch sehr gute Flächen zu kaufen, zu erweitern auf heute 60 Hektar. Und hat dann 2018 bin ich da eingestiegen. Ich habe Teile der Gesellschaft übernommen. Ich bin eigentlich bei der Tokos, also ich bin zur Tokos gewechselt. Die Tokos ist der Fonds von Herrn Meyer. Wir sind da zu zweit, also der Herr Meyer und ich. Das ist ganz witzig. Und dieser Fonds beschäftigt sich hauptsächlich mit, eigentlich zu 99% mit Wein. Uns gehört die Mehrheit von Havesco, die Aktienmehrheit von Havesco. Wir haben 74, so und so viel Prozent an Havesco. Und ich bin zur Tokos gewechselt und bin da Head of Business Development and Innovation Wine.
Passt das auf eine Visitenkarte?
Ja, es war... Stopp. Ja. Du bist einer der Gesellschafter von der Muttergesellschaft von Havesco. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich bin das Head of Business Development der Gesellschaft, der die Aktienmehrheit von Havesco gehört.
Sag ich doch.
Gibt's bei Tokos auch noch irgendwie eine Gesellschaft, der nun wieder irgendwie die Aktienmehrheit von Tokos gehört?
Nee. Nein. Okay. Nein, Tokos ist eine kleine schnucklige GmbH, die gehört komplett nur dem Herrn Meyer. So, und ich bin da hingewechselt und habe zeitgleich bei St. Anthony, das Weingut, was nichts mit der Tokos und mit Havesco zu tun hat, eben einen Anteil übernommen. Und seitdem wirbeln wir da auf allen Ebenen rum. So. Und wir haben 60 Hektar bei St. Anthony, wie gesagt, wir sind öko-zertifiziert seit 14 Jahren und seit 2018 Demeter-zertifiziert. Wir haben so knapp 40% Rotweinanteil, ne? Also außerdem Blaufränkisch haben wir auch noch Pinot und St. Laurent und Mello und Cabernet Sauvignon, was man alles so hat halt in Rheinhessen. Wir haben natürlich auch viel Riesling, sonst haben wir im Roten Hang steht fast nur Riesling. Wir haben 100% klassifizierte Weinberge, also wir sind im VDP. Denn von dem Verein habt ihr ja schon mal was gehört, nehme ich an, in euren Axel ganzen nicht. Podcasts. Nee. Das ist sowas wie die Rotaria des Weinbaus.
Bitte. Das war für mich das schlimmste Erlebnis, als Günter Jauch uns dann mal erklären wollte, erinnerst du dich, Michael, Günter Jauch hat das dann erklärt, also ein Ortswein, das ist so, ein Gutswein, das ist so die untere, dann gibt's einen Ortswein und ich dachte so, Alter.
Ich habe einen Film mit ihm gemacht, der erklärt das sehr gut, den müsst ihr euch mal angucken.
Ja, das stimmt, aber es ist so, man denkt so, das hat uns ja Michael schon in den ersten zwei Folgen erklärt, natürlich. Und Michael, er hat auch ehrlich gesagt die Lagenweine ausgelassen, ne? Er ist nämlich vom Ortswein direkt zum großen Gewächs gegangen. Da ging es schon los.
Ja, das ist, weil er an der Mosel ist und die Mosel ja nur dreistufig ist. Hat er richtig gemacht.
An der Mosel gibt's nur
Gutswein, Ortswein, große Lage.
Fertig. Und er hat dann auch gesagt, dass er nur große Lage hat.
Ja,
Wein auch mal trinken oder so?
Ich trinke den schon die ganze Zeit.
Also, ich finde, er schmeckt. Er ist dem Rosé jetzt gar nicht so unähnlich. Vom Geruch auf jeden Fall, vom Geschmack nicht, aber er riecht gar nicht so unähnlich, oder?
Also erstmal, wir haben mitgebracht. Riesling Rotschiefer 2019 schon von dir. Das ist jetzt in der Klassifikation.
Gutswein, das ist die Basis.
Das ist die Basis, okay. Mhm. Das ist also die Einstiegsdroge
ja.
des Weinguts.
Genau.
Ja, in der Nase habe ich ein bisschen mehr ja, so Steinobst wieder, dieses fast ein bisschen mehr Pfirsich, ja, ein bisschen hellere Blüte. Ja. Gar nicht
viel
so dieses, ja, dieses diese dunkle Frucht. Aber was du meinst, glaube ich, was ich auch habe, ist ein ähnliches Mundgefühl. Also Säure, genau. Zucker, das schon wieder sehr gut pfeift. Das hat sehr also trinkig.
Wir haben am Rotschiefer heißt er, weil dieser Hang rot ist. Wir sagen, es ist roter Schiefer. Geologisch ist es nicht ganz korrekt. Es ist kein roter Schiefer, aber es ist wurscht. Es ist ein rotes Riff. Finde ich einzigartig in Rheinhessen. Wir hatten dieses Mainzer Becken. Das war ein Urzeitmeer und irgendwann hat sich dieses rote Riff tektonisch da rausgedrückt. Und das gibt es in dieser Form eigentlich nirgendwo mehr. Das ist ziemlich einzigartig. Es ist sehr steil. Also wir haben 25 Hektar Steillagen, davon sind 15 Hektar steilst, wo du also nicht mehr mit der Maschine drin arbeitest. Und da kommt dieser Wein her, der kommt mehr oder minder komplett, fast komplett aus einer großen Gewächslage, die heißt Orbel, O-R-B-E-L. Die ist sehr warm, hat aber den Vorteil, dass er ins Land hinzu geöffnet ist. Also da macht der Hang, macht so einen kleinen Knick und da findet in der Nacht so ein Luftaustausch zwischen Rhein und Hinterland statt. Das heißt, da bleibt alles ein bisschen frischer als direkt vorne im Pettental oder im Hipping, also direkt vorne an der Rhein. Man nennt es auch die Rheinfront. Rheinfront klingt schrecklich. Übrigens hat da General Patton den Rhein überquert, tatsächlich an dieser Stelle. Also da ist alles ein bisschen... kleines bisschen kühler, aber wir haben natürlich dadurch, dass es so steil und so extrem heiß ist bei uns, haben wir sehr spezielle Voraussetzungen, die dazu führen, dass wir quasi keine Säure haben. Also unsere Rieslinge haben von Haus aus so gut wie keine Säure, was mir sehr entgegenkommt, weil ich hasse Säure. Ich trinke viel und ich kriege von Säure Sodbrennen. Früher, als ich noch im Rheingau war, habe ich halt überall einen biologischen Säureabbau gemacht, um die Säure wegzukriegen, die aggressive. Und jetzt kann ich das ohne Säure ernten und da ist der Papa sehr glücklich. Und die Leute mögen das auch, ne? Weil sie sagen, viele sagen ja auch, naja, Ries, ihr wisst ja, ne? Leute ja. Trinken Grauburgunder, Rosé in Primitivo und dann lange nichts und von Riesling kriegen sie alle irgendwie, Riesling, so der Normalo.
Wollen wir nicht mal so einen Podcast machen, so ein Bad Taste? Also das wäre richtig, dass ich mal in den Supermarkt gehe und kaufe einfach mal 4 Flaschen irgendwas.
Können wir gerne machen. Also lustigerweise, ich hatte dir das auch
weitergegeben. Können wir gerne machen. Aber dann musst du aus dem untersten Regal kaufen, die Bückware. Auf keinen Fall auf Augenhöhe kaufen und auch nicht so auf Brustwarzenhöhe, sondern du musst nach unten gucken. Unten Bückware. Aber könnte das mit Bad Taste durchaus interessant sein. Ja. Ja, da unten stehen die bösen Sachen, die ganz bösen. Also wenn du dich im Discounter bückst, bist du im Gulag des Weins angekommen.
Sag mal, ich dachte eigentlich, die besten Margen sind quasi in Augenhöhe.
Kann man da die sind gut. Das ist auch mittlerweile guter Wein. Aber wenn du dich bückst, bist du im Gulag. Dann bist du verloren. Okay. Ja. Mach das mal. Das ist spannend.
Aber in Augenhöhe guter Wein, das würdest du
ja sagen, auch im Supermarkt? Ja.
Kommt ein bisschen auf die Augenhöhe an.
Also gut, ich bin 1,95 Meter. Deswegen habe ich eben gesagt, auf Brustwarzenhöhe für normale Menschen. Okay, das war gemein, ja. Nee, aber alles, was in der Mitte steht, sind so die Krautbläser und ein bisschen höher. Mhm. Wenn du so ein bisschen hochguckst, da stehen die guten Sachen. Die sind mittlerweile alle, ich meine, ihr habt ja in Hamburg Top-Edekane, die sind ja sensationell sortiert. Aber auch da, wenn du dich bückst und dann so diese St. Ursula Binderer Kellerei Rotze, oh, das tut richtig
weh. Den hier eigentlich im Supermarkt irgendwo?
Oder? Den gibt's zum Beispiel in Hamburg in allen Edeka nicht mehr seins, ja. Jetzt seit 7 Tagen oder so.
Oha, kannst du dich jetzt auf weitere 50.000 Flaschen einstellen?
Ja, nee, das geht nicht. Das ist halt limitiert. Ne?
Ja. Ich habe jetzt nochmal auf deine Frage, weil ich bin ja wirklich immer überrascht, wenn es Feedback gibt. Und es gibt ja regelmäßig Feedback. Jetzt bei Instagram hat mir auch jemand geschrieben, dass er, seitdem ich gesagt habe, es macht doch Sinn, nur Flaschen zu verschenken, die man auch kennt und selber mag, als Respekt an denen, denen man etwas schenkt, dass er das nur noch mag und hat einen Wein beschrieben. Also offensichtlich gibt es Menschen, die uns hören, und deswegen würde ich gerne auf deine Frage, Lars, zurückkommen. Mhm. Weil auch das passiert ja mittlerweile, wenn die Nachbarn mich einladen, sagen die schon, nimm du doch selber was mit, dann zu trinken. Weil ich immer gesagt habe, das ist für mich total fein. Ehrlich, ich bin euch null böse. Ich wäre böse, wenn mich keiner mehr einlädt. Ja, und ich bin auch, und sonst trinke ich auch gerne ein Bier. Ja, oder ihr geht in einen guten Weinladen und lasst euch da beraten. Und bestimmt, wenn ihr mindestens 15, 20 Euro ausgibt, werde ich damit eine Freude haben. Aber den Aufwand musst du nicht, weil ich habe, wenn ich was wirklich ausreichend habe, ist es Wein. Ja, das heißt, wenn der Nachbar mich fragen würde, und viele starten ja ihr Weinleben mit diesen sehr kraftvollen Amarones, Primitivos, Lugana, so diese Modeweine, die eben wunderbar, alle trinken sie und ein gewisses Lebensgefühl wird darüber vermittelt. Würde ich sagen, klar, komme ich total gerne. Darf ich dann auch, ich bringe auch noch eine mit, ja, einfach um zu sagen, etwas, was dir dann schmeckt, ja, und dann sagst du, lass uns mal die beiden probieren, und dann ist es ja vielleicht etwas, du bringst zum Beispiel den Pinot Freiheit von Gernot Heinrich mit, den wir letztes oder vorletztes Mal hatten, ne? Das ist ein Roter mit 11,5 Alkohol, das ist so der komplette Kontrast, ja, und dann schaut ihr mal, welche Flasche zuerst leer ist. Das ist ja immer dann das beste Zeichen für die gute Flasche und wie es einem am nächsten Tag dann geht. Weil wenn du so eine Flasche Primitivo mit 15 Alkohol, die alleine reinpfeifst, viel Spaß, da stehst du echt schwer auf am nächsten Morgen. Und das ist nur einer der Gründe, warum das eben schwierig ist. Ich finde es auch schwierig zum Essen, ja, weil die Säure eben nicht da ist. Ich finde, wenn du Weine zum Essen machst, brauchst du immer eine Säure, dass du einigermaßen faire Partner hast. Dein Ortswein, Dirk, wo liegt der im Preisbereich, wenn das der Einstiegswein ist?
Also bei uns heißt das ja nicht mehr Ortswein in Rheinhessen, also, bei uns heißt das aus ersten Lager. Ja, also der Gutswein, der kostet jetzt 9,80 Euro Endverbraucher.
Also der Rotschiefer jetzt, ne?
Genau, der kostet 89. Ja. Der hat ursprünglich 10,80 Euro gekostet, den habe ich jetzt 1 Euro günstiger gemacht, weil unser Preisgefüge nicht gestimmt hat. Ja.
Mhm. Woran hast du das gemerkt? Weil der war im Verhältnis zu teuer zu...
Ja, 10,80 Euro ist schon... Also, das ist viel für ein Gutswein. Also innerhalb des VDPs, der Top 20 ist das okay. Aber da sind wir ja nicht. Wir sind ja eher ein normales Weingut. Und da war das schon sehr sportlich. Und ich wollte auch unbedingt die nächste Stufe, den Ortswein oder wie er jetzt bei uns heißt, aus ersten Lagen auch ein bisschen im Preis runterziehen, weil diese Zwischenstufe zwischen Gutswein und großen Lagen, diese Ortsweine, die funktionieren irgendwie gar nicht, bei fast niemandem, muss man leider sagen, auch wenn viele immer gerne was anderes behaupten, aber der Deutsche hat das nicht gelernt, der weiß nicht, was ein Ortswein oder ein Village ist. Aber wenn du den, sagen wir mal, preislich ein bisschen attraktiver gestaltest, dann geht's auf einmal doch, ja. Und deswegen habe ich das ganze Preisgefüge, das untere, habe ich ein bisschen verschoben. Und jetzt funktioniert's.
Aber sag jetzt mal ehrlich, es gibt ja jetzt da sitzt man doch nicht mit dem Taschenrechner und rechnet sich die Deckungsbeiträge nochmal schön, sondern da schaut man, was sagt der Markt, wo muss ich hin, und am Ende muss die Rechnung aufgehen. Fürs große Gewächs 1 Euro weniger nehmen oder 30 Cent mehr.
Ja, genau, das ist völlig wurscht. Also das spielt keine Rolle. Nee, das ist tatsächlich genauso, wie du sagst, ja. Also du guckst, was dir der Markt so widerspiegelt und was geht und dann, ja, und dann machst du das.
Axel, was sagst du zu dem Rotschiefer?
Sehr schön, sehr würzig, finde ich. Kann das sein?
Ja, wie der Herr so ist gescheit, ja. Ja, das stimmt, der hat so eine Kräuterwürze, das ist schon richtig, ja, das stimmt.
Ja. Weißt du, was ich habe?
Mein Nachbar ist, ja?
Ich hatte kurz ein bisschen Eisenkraut, Verlaine, hatte ich einmal so kurz aufblitzen, eigentlich ziemlich, ziemlich intensiv. Sorry, dein Nachbar.
Habe ich im Januar in Marrakesch getrunken, den ganzen Tag Verbeentee. Oh, das war gut. Heieiei. Überhaupt ist Marrakesch toll. Da müsst ihr mal hin, ey. Hammer. Was eine geile Stadt. Sensationell.
Großartig. Schwierig ist nur, ein Freund von mir war neulich da und dann haben sie mit Corona alles dicht gemacht und er hat, glaube ich, die letzte Maschine um 4 Uhr rausgekriegt.
Ja, wir waren im Januar.
Januar, da ging es noch.
Letzte Januarwoche oder so waren wir dort. 10 Tage, großartig.
Ja.
Was sagt man? Nein, in der zweiten Januarwoche, sagt meine Frau. In der zweiten Januarwoche waren wir dort. Das war groß. Also was eine Wahnsinnsstadt.
Hält deine Frau hier so irgendwelche Karten hin, was du sagen sollst?
Nee, die macht Yoga. Also, ich auch gleich in der Stunde. Okay, ich bin mit einer Yogalehrerin verheiratet. Das ist
cool. Ja, das ist gut. Cool. Ich mache übrigens auch seit ein paar Wochen Yoga. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal jemals sage, aber es ist wirklich gut. Ich bin so unbeweglich, also ich konnte überhaupt keinen Schneidersitz, die Kinder haben mich ausgelacht,
ja.
Aber wirklich, wirklich, ich schlafe besser. Ich muss es gar nicht laut sagen, hier sage ich es jetzt euch, wir sind ja nur zu viert. Es fühlt sich, man muss sich überwinden, ja, wir machen so eine halbe Stunde über YouTube, guck mal da damit zu und hinterher freue ich mich auf den Tag und bin echt fitter. Herabschauender Hund. Mein.
Ja, ist großartig.
Kannst du das einmal für unser YouTube und für
auf überhaupt keinen Fall. Auf überhaupt keinen Fall, weil es noch nicht perfektioniert ist. Ich habe ja meinen Anspruch. Und aktuell konnte man nirgendwo eine Yogamatte kaufen. Weil
alles aber dann würde ich jetzt ewig aufziehen, ne? Das ist ja klar, oder?
Völlig falsch.
Das Gute am Yoga ist, dass man es gar nicht können muss. Man tut es einfach für sich. Das musste ich auch lernen. Ich habe mein Leben lang Sport gemacht und dann hast du auch gedacht, Yoga, ja klar, so wie Pilates, lasst mich nur in Ruhe mit dem Scheiß. Und nach meiner ersten Yogastunde, so nach ungefähr 10, 15 Minuten, dachte ich nur, oh Gott, hört das bald auf und wo ist das Sauerstoffzelt? Ja, also das war wirklich der Wahnsinn. Und weil du, wenn du vom Sport kommst, gehst du da irgendwie ganz anders ran und mittlerweile, das ist so unglaublich großartig. Das macht so viel Spaß. Und ich bin auch völlig, ich bin ja auch schon ein alter Knacker. Ich bin auch völlig ungelenkig und weiß der Geier. Und mittlerweile ich krieg die Handflächen auf den Boden. Ne?
Was heißt alter Knacker? Was heißt alter Knacker?
Ja, ich bin 51.
Sag mal, Leute, wollen wir noch wir haben noch 2 Flaschen über.
Ja.
Hat Dirk die Flaschen auch?
Nein.
Ich kann aber virtuell mittrinken, das ist kein Problem.
Nehmen wir den Sauvignon Blanc zunächst? Oder
ja,
den,
naja, ja, klar.
Natürlich.
Wir haben noch einen roten und einen weißen, deswegen starten wir mit dem weißen.
Marlboro.
Genau.
Neuseeland.
Ein Kontrastprogramm mitgebracht zu den ersten beiden Weinen. Ich erinnere nochmal an Yannick, der uns schon mal Wein geschickt hat, den er so trinkt. Das war ein Sauvignon Blanc aus Marlboro. Das gibt es auch. Es gibt einen Wein, der diese Rebsorte und dieses Land überhaupt auf die Weinkarten international gebracht hat. Der ist Cloudy Bay. Ja. Eigentlich ein sehr negatives Wort, wolkige Bucht für einen Wein. Aber gehört mittlerweile zum Louis Vuitton Moët Hennessy Konzern und das ist immer so die Benchmark, wenn man von Sauvignon Blanc aus Neuseeland spricht. Und ich habe jetzt einen mitgebracht von Berthold Salomon, seines Zeichens Österreicher, der mit Chris Andrew zusammen in Neuseeland Wein macht. Die Geschichte ist jetzt zu lang. Er wollte eigentlich ursprünglich mal nach Australien auswandern und dann ist der Bruder ganz krank geworden, der das Weingut übernommen hat und das Weingut ist in Krems, Eingang der Wachau. Auf jeden Fall hat er 2 Kinder und hat er gedacht, er hat ein Weingut in Australien, ein Weingut in Krems und ein Weingut in Neuseeland und eins macht er. Jeder der Kinder macht eins und so weiter. Jetzt sind die Kinder beide zu Hause und er ist vor allem auch in Australien und aber auch immer wieder mal in Neuseeland. Lange Rede, kurzer Sinn. 2019 ist jetzt der aktuelle Sauvignon Blanc, der zwar diese Aromatik des Sauvignons hast, sobald du die Nase reinriechst.
Ich finde das übrigens, ich war früher ein Sauvignon Blanc, aber es fängt mich an zu langweilen, weil jeder Sauvignon Blanc riecht halt wie ein Sauvignon Blanc. Die riechen alle gleich, oder?
Nee. Die riechen nicht alle gleich, das stimmt nicht. Da gibt es schon gewaltige Unterschiede.
Aber nicht wie bei Riesling.
Also es ist schon, wenn du die Sauvignons, also Neuseeland hat seinen speziellen Stil, Südafrika hat seinen Stil, die Südsteiermark hat herausragende Sauvignon Blancs, die auf der einen Seite können die so ähnlich sein, wenn man so Wohlmut und sowas sich mal anguckt, ist schon, das riecht schon so ein bisschen wie neue Welt. Dann hast du aber Thement, der riecht ganz anders. Ja. Thement riecht wie ein großer Loire Sauvignon Blanc, die wieder ganz anders sind. Also ich verstehe den Sauvignon Blanc Hype schon, weil es ist eine sehr dankbare Rebsorte.
Und aber stopp,
großartiges Zeug mal.
Er riecht, aber er schmeckt ganz anders. Das wolltest du auch sagen, Michael. Mm. Er ist total milde. Mm. Ganz milde.
Ja, also was ich nicht mag, ist, wenn du das Gefühl hast, dass die Aromen sich gegenseitig bekriegen bei diesem Wein. Und das passiert relativ oft. Und je lauter, umso größer wird das abgefeiert. Und ich mag jetzt eben, es ist doch irgendwo ein europäischer Stil. A, hat er nur 12,5 Alkohol. Das hat man gerne da auch durchaus schon höher. Und B, hat er zwar etwas Tropisches, finde ich, aber nicht jetzt primär das grüne Gras, das du oft eben auch hast, sondern du hast Stachelbeere, ein bisschen vielleicht grüne Paprika, aber nicht sehr stark. Und du hast eben so eine leichte tropische, aber von frischen tropischen Früchten, nicht von kandierter Ananas oder so getrockneter Papaya, sondern wirklich wie so ein frischer, exotischer Fruchtsalat und eine sehr, sehr angenehme Säurestruktur. Und alles in allem, finde ich, hat das jetzt absolut seine Daseinsberechtigung mit dieser Rebsorte aus diesem Land. Und ich probiere wahnsinnig viel neuseeländischen Sauvignon Blanc, weil wir auch relativ viel verkaufen. Also für mich ist das Thema Sauvignon Blanc bei uns im offenen Ausschank eigentlich in der Regel mit Neuseeland besetzt, manchmal ein bisschen mit Südafrika. Übrigens die aktuelle Wohlmut-Kollektion viel, viel eleganter und straffer. Dirk ist gar nicht, ist ja nichts mit Bodybuilder, sondern ein Wein. Ich habe jetzt gerade den Top-Wein probiert über mehrere Tage und muss sagen, ich habe jeder Tag was besser.
Ich mag den gar nicht, ich bin ein großer Fan von Wohlmut, finde den toll.
Thement hatten wir auch schon bei uns im Podcast, die Weine. Und jetzt ist es eben ganz anders von dieser Stilistik eigentlich nicht in Deutschland. Ich habe mal für den Falstaff, glaube ich, 50 deutsche Sauvignon Blancs verkostet. Einen Vormittag lang. Das war sehr, sehr anstrengend. Das ist die Wahrheit. Also ich habe mich immer gefragt, warum machen wir das hier, wenn so viele andere tolle Sachen wachsen? Und dann habe ich mit Winzern gesprochen und die haben gesagt, das ist immer der Wein, der als erstes ausverkauft ist. Also der Markt schreit danach.
Ja.
Ist das heute auch noch so?
Ja, Sauvignon Blanc, also du siehst ja auch, keine Rebsorte wurde in den letzten 10 Jahren weltweit häufiger neu angepflanzt als Sauvignon Blanc. Ne? Das ist ein ganz deutliches Indiz. Und der Markt möchte das, also nicht alles, aber der Markt möchte das. Die Nachfrage nach deutschen Sauvignons wird auch größer. Wenn du da sowas siehst wie die Gesine, also Wedenborn in Monsernheim, die macht herausragend. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, musst du unbedingt. Wenn nicht, ich lass dir das schicken. Du wirst es lieben. Also das ist völlig neue Dimension an Sauvignon Blanc in Deutschland. Aber ja, ich habe mit den meisten deutschen Sauvignons auch echte Probleme. Ich finde es auch sehr anstrengend. Da trinke ich lieber eine Scheu, weißt du? So eine gut gemachte Scheurebe, bevor ich so einen fürchterlich überambitionierten, kratzigen Sauvignon Blanc trinke. Ja.
Aber oder es gibt ein Primitivo, oder wie das heißt.
Hat nichts gegen. Also ich hab früher für den Stern die Weinschule gemacht und dann waren wir, also vor ein paar Jahren, und dann waren wir in Apulien und haben wir Primitivo gedreht und dann haben die gerade geerntet im Mitte August oder irgendwie so war das. Ich fand das schon spannend zu sehen, ja. Also das ist, aber du weißt ja, da hängen mehr Trauben als Blätter und da lacht das Winzerherz auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Die kriegen ja kein Geld dafür, ne? Die kriegen irgendwie 25 Cent fürs Kilo Trauben. Das ist absurd, ja. Das finde ich absurd.
Also, wow. Ja, Also ich war mit meiner Frau einmal in Neuseeland, in Marlborough, und dann, das war so Anfang November und die Jahreszeiten sind ja quasi umgekehrt und es war so laut in der Nacht und wir haben ganz schön geschlafen. Nein, das waren bis auf einen Rettungshubschrauber auf der Nordinsel und einen Rettungshubschrauber auf der Südinsel waren alle Helikopter in den Weinbergen und haben die warme Luft durch die Zirkulation der Rotorblätter quasi aufgewirbelt, dass es keinen Frost gibt.
Ist ökologisch besonders sinnvoll, ja.
Ja. Also
den Wein trinken wir jetzt, oder?
Nein, es ist auch schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her.
Könntest du als Demeter Winzer machen, ja. Aber.
Da steht am Boden der Winzer quasi und der misst und der schaut, wo die Strömungen kommen und so weiter. Es ist sehr komplex, auch das zu fliegen, war wahnsinnig laut, die haben sich alle entschuldigt auch. Aber offensichtlich, und das wollte ich nur damit sagen, ist es günstiger, als mit Frost den Totalausfall zu haben, als dass die ganze Nacht Helikopter fliegen und die Luft zirkulieren.
Also was kostet die Flasche?
Der Wein kostet 15 Euro.
Okay.
Okay. Ja. Sag mal, dieses Cloudy Bay, das ist doch dieser Kiwi auf der Flasche, oder?
Dieser Vogel? Nein,
das ist was ganz anderes. Rossmann
aus Rheinhessen auch, der so einen Kiwi drauf hat.
Aber Cloudy Bay, das ist doch dieser Eisbonbon-Wein, oder?
Aber ist gut, also ich finde es auch ganz gut, muss ich sagen.
So ein weißes Etikett mit so einer Wolkensilhouette und da steht groß Cloudy Bay drauf. Gibt's eigentlich. Kostet 25 Euro.
Haben wir noch so oft drüber gesprochen, müssen wir immer mal trinken auch.
Ne? Müssen wir auch probieren. Ist auch die letzten Jahre besser geworden, ist auch nicht mehr so fett wie davor. Aber ist immer 25 Euro, ist jetzt auch nicht wenig, muss man auch sagen.
Krass, ne?
Von daher.
Da kaufen wir lieber 2,5 Flaschen von dem Rosé.
Ja. Nein, und Salomon und Andrew, Sauvignon Blanc aus Marlborough, gleiche Ecke, ist wirklich, ich mag es sehr gerne. Ich finde, es ist gut ausgewogen. Axel, was sagst du zu dem Wein? Nochmal kurz.
Du spuckst, Axel?
Ich spucke.
Profi. Was ist denn los? Was heißt, spuckst du?
Nicht schlecht.
Aber seit wann spuckst du, Axel?
Mein Suchtberater hat gesagt, ich sollte mal.
Guck mal, ich hab das auch hier stehen, aber es ist noch quasi leer.
Wieso, aber Axel, das ist aber interessant. Ist das, müssen wir irgendwas wissen?
Er macht das richtig, er macht das wie ein Profi.
Also ja, genau. Man wird ja schlauer. Und ich hatte hier schon Podcasts, wo ich danach richtig gehend betrunken war.
Das ist doch schön.
Natürlich. Ja, aber ja, aber heute habe ich noch ein bisschen was vor und deswegen dachte ich.
Leicht. Dann wollen wir sehen, was haben wir hier? Gibt es auch eine Frage zum Ausspucken? Du hast uns heute eine Flasche Rotwein und das musst du den Zuhörern erklären, auf diesem Rotwein kleben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so goldene.
Du musst nochmal umdrehen, die Flasche umdrehen, da ist auch noch eins.
Ach, Gold, das sind so Goldmittel, das ist so ein Angeber, das erinnert einen, kennt ihr das von Rotariern in Amerika? Die haben so ganz viele, überhaupt die Amerikaner haben so ganz viele Bömmel immer dran. Daran erinnert einen das irgendwie. Also was ist mit diesem Wein? Dieser Wein ist mehrfach deutscher Meister geworden. Südafrikanischer Meister.
Ja, also das ist ein Wein von einem Weingut, das ich wahnsinnig gerne mag und auch schätze. Und ich würde die Flasche, wenn ich die so sehe, im Leben nicht kaufen. Weil ich denke, die müssen das so bepflastern mit irgendwelchen Auszeichnungen, da kann schon gar nichts Gutes drin sein. Ich hätte aber auch gedacht, da ist irgendein renommierter internationaler Streetart-Künstler, da kann schon nichts Gutes drin sein in dem Rosé. Ja. Deswegen ist das eigentlich ähnlich, weil Axel die Frage auch gestellt hat vor kurzem und die ist so legitim. Ich stehe vorm Regal, woran soll ich mich orientieren? Und wir stellen einmal mehr fest, ich kann mich nicht orientieren. Ich muss es probieren, ich muss es verkosten oder ich muss im Idealfall in einen Weinladen gehen oder in einen sehr gut sortierten, wie zum Beispiel vorhin genannten Einkaufsmarkt in Hamburg. Ja, genau, danke. Und dann kennt er irgendwann meinen Geschmack und dann berät er mich und dann kann er mir das gut erklären, weil sonst stehe ich, wenn ich diese Flasche sehe mit diesen ganzen Medaillen.
Aber Double Gold Winner, National Champion, das ist alles. Der hat hier alles abgegriffen, was es nur gibt.
Das Wichtigste ist das Ding ganz oben, der rote von John Platter. Das ist eigentlich das, also für mich als Südafrika. Das ist schon fett.
Haben also, das ist andere schon Flaschen auch irgendwie viele Preise gewonnen? Also könnten nicht viele Flaschen so aussehen?
Jo. Ja, es könnten einige was drauf haben. Ich habe auch vor kurzem, gab es in Hamburg mal eine Verkostung mit einem Master-Sommelier, der die geleitet hat aus Amerika. Und ich habe ihn gefragt, wie relevant ist Robert Parker noch bei euch? Ja, weil das ist so der Weinguru auch jetzt gerade zur Zeit in der neuen Bordeaux-Kampagne und so weiter, was der sagt, dann das entscheidet den Preis ein Stück weit. Und auch der Konsument ist so oft so verunsichert, dass er eher dieser Bewertung traut als seinem eigenen Geschmack. Also wenn ein Wein 100 Punkte hat, dann wird er in der Regel abgefeiert, ob du den so gut findest oder nicht. Wichtig ist, auf jeden Fall hat er einen gewissen Wert und der wird nie mehr weniger. Und er hat mir gesagt, dieser Master Sommelier hat gesagt, ehrlicherweise ist gar nicht so wichtig in Amerika, wer die Punkte gegeben hat, wichtig ist, dass sie da sind. Also wenn ich jetzt sagen würde, Michael Kutte Points, 95, 96 und das würde irgendwo draufstehen, dann wäre das schon toll und dann würden nicht so viele fragen, wer das gemacht hat. Hauptsache hier steht dann 95. Ja. Und von daher muss man da schon auch aufpassen. Ja. Und so wie der Dirk gesagt hat, inflationär bei seiner Verkostung für Rosés auch gewesen, kann es schon sein. Aber das soll uns jetzt den die Freude an diesem Wein nicht verlieren. Er heißt
weil Full Circle aus South Africa, Südafrika, genau. Ein Shiraz.
Nein.
Wie nein, steht drauf.
Ja, es steht daneben auch noch Grenache, das ist eine weitere Rebsorte. Daneben steht auch noch Mourvèdre, ist eine weitere Rebsorte. Und daneben steht Viognier. Und das ist eigentlich eine Weißweinrebsorte.
Typisch nördliche Rhone, sehr schön. Wunderbar. Genau.
Und der Wein kommt aus Tulbagh, das ist circa eine Stunde nördlich von Stellenbosch. Ein bisschen schwer da auch hinzukommen. Sarensberg ist eins der Weingüter, die ich kenne, denen es gelingt, jedes Produkt super zu machen. Ob es Sekt ist, ob es Weißwein ist oder Rotwein. Und das ist eher selten. Also ich halte nicht viel davon. Meistens ist die ganze Palette nicht ganz so cool, sondern man sagt, da kaufe ich gerne den Riesling oder den, na, das finde ich super. Oder den Weiß oder den Roten oder die spezialisieren sich. Bei denen ist alles gut. Und 2016 Full Circle, diese Cuvée, die Viognier ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Da sind so 3-4%. Ja, der Hauptteil ist schon Shiraz. Und dieses Shiraz Grenache Mourvèdre steht auch in Australien für GSM. Das ist die Abkürzung eben Grenache, Shiraz, Grenache und Mourvèdre. Und ist eben auch im Rhonetal, also im Châteauneuf-du-Pape, im Gigondas, sind es diese Rebsorten auch, die diese Weine prägen, mit mehr oder weniger. Ich habe jetzt gerade gestern aus dem Bandol eine Verkostung gehabt, auch da sehr viel Mourvèdre, da war auch noch ein bisschen Zinsot dabei. Und wir haben jetzt diese Blend, die wurde tatsächlich bei Plätter, und das ist schon nicht unwichtig, weil Plätter ist eigentlich für Südafrika die Instanz, die, weiß ich nicht, der Falster für Deutschland ist oder der Parker für Bordeaux und für USA. Und das wurde Wine of the Year, das ist schon...
Das ist viel in Südafrika,
ja. Gibt es nur einen. Dies hier, dieses Etikett, Sustainability, ist das...
Ja, das ist ein...
Dirk, sag du. Das ist staatlich. Das ist ein Programm in Südafrika, was es seit einigen Jahren gibt. Und das ist auch in Verbindung, wenn du genau hinguckst, ist da auch noch die Steuernummer mit, also so eine Steuergeschichte mit drauf. Das ist sehr gut. Die Südafrikaner haben vor vielen Jahren, ich habe 2 Jahre in Südafrika gearbeitet, die haben vor vielen Jahren angefangen, sich über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen. Da wussten wir noch gar nicht, wie man das schreibt hier.
Und es hat so ein bisschen was von Terpentin im Geruch, oder? Es riecht irre. Aber was ist das, was ich rieche? Was so ganz streng, so ein bisschen klebstoffmäßig?
Ja, also ich glaube, es ist schon oft der Syrah aus südlichen Hemisphären, wenn er da sehr, sehr konzentriert ist, dass es so ein bisschen Lakritz fast schon hat, sehr, sehr eingekochte Beeren. Ich finde auch ein bisschen Tabak in der Nase.
So Weine haben immer gern ein bisschen mehr flüchtige Säure. Das ist wahrscheinlich das, was du gerade riechst. Das brauchen die aber auch. Also eigentlich ist das ein Weinfeder bei Weißen. Bei Roten ist es so, dass es oftmals ein bisschen, dass es eigentlich ganz hin und wieder hilft. Ja? So, es bringt das Ganze so ein bisschen nach vorne, macht es so ein bisschen komplexer. Es kann sein, dass du direkt nach dem Aufmachen das erstmal riechst. Ich bin mir relativ sicher, ohne den Wein vor mir zu haben, wenn man den jetzt in eine Karaffe schüttet und Zeit gibt, wird das nicht mehr so sein.
Aber ganz lecker.
Lecker ist gut.
Oh Gott.
Ich bin total gegen lecker.
Nein, ganz ein groß.
Österreicher mögen das Wort nicht. Österreicher hassen. Nein,
es ist lecker, es ist auch. Aber es ist wirklich. Und alle 4 Weine, muss man ja sagen, das ist wirklich immer noch ein Podcast mit 4 Weinen, wo man sagt: Wow, ich wüsste jetzt nicht, welchen ich jetzt als erstes weiter trinken würde. Kann ich nicht sagen.
Das ist der teuerste Wein, der kostet 35 Euro.
Wow. Okay, dann weiß ich doch, welchen ich weiß, weiter trinken.
Ich mache wieder zu und verkaufe ihn bei eBay.
Offene Weine bei eBay verkaufen ist, glaube ich, darauf ist noch gar keiner gekommen. Nee. Du kannst, es gibt ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, ein Weingut, das heißt Romani Conti aus dem Burgund, da kannst du auch für eine leere Flasche ein paar 100 Euro bekommen, weil es da mittlerweile sogar schon verurteilte Fälscher gibt und der Topwein durchaus auch mal 20.000 Euro kostet. Also da lohnt sich auch das Fälschen einer...
Habt ihr in der Hanse Lounge Romani Conti?
Romani Conti nicht. Wir haben Richebourg, wir haben Latage, wir haben Echesso. Aber
ihr müsst die leeren Flaschen zurückgeben, ne?
Ja, nein, die Geschichte muss ich erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist nämlich wirklich spannend. Der Importeur hat gewechselt und wir haben mit dem Jahrgang 2012 zum ersten Mal dann eine Zuteilung bekommen mit dem Hinweis, Wir müssen eine Ethikerklärung unterschreiben. Genau. Und jede Flasche, die verkauft wird, muss quasi fotografiert werden und zerstört werden und nochmal fotografiert werden als Beweis, dass die Flasche, dass das Etikett nicht mehr benutzt werden kann. Und jedes Jahr musst du deine Flaschen neu fotografieren und hinschicken, damit du eine neue Zuteilung bekommst von dem
Weingut. Von welchem Weingut ist das? Wie heißt das Weingut?
Romani Conti aus der Burgund.
Was kostet da eine Flasche?
Die günstigsten ab Werk, ich glaube so um die 3.000, ne, meine ich.
Ja, also es ist günstiger für uns, für die Gastronomie, ja. Weil sie wollen, das Weingut möchte, dass diese Weine auch getrunken werden und nicht nur von Sammlern, geht viel nach Asien. Es gibt auch wenig, ja, von dem Topwein, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Flaschen. Es gibt wenig und es ist sehr, sehr beliebt, ja.
Wir machen jedes Jahr so eine Burgund-Arrivage-Probe. Mhm. Wo alles auf dem Tisch steht, was wirklich gut ist und aus dem Burgund kommt. Und dann ist natürlich auch immer, Michael, da lade ich dich vielleicht, wenn du Lust und Zeit hast, zu eins Anfang November diesen Jahres hier in Wiesbaden. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr großartige Probe. Und da hatten wir jetzt gerade 15, das Jahr zuvor 14, und ich kann dir sagen, kauf alles an Latache, was du kriegen kannst. Latache 14 ist nicht von dieser Welt, definitiv.
Okay. Guter Hinweis, weil wir bin mir ziemlich sicher auch Latache 14. Okay.
Also es ist
Wahnsinn. Was ich jetzt erzählen Wahnsinn. Will, ich habe diese Weine noch gar nicht auf der Karte, weil zum Beispiel in der Sansibar auf Sylt steht dann Tagespreis bei Wine Searcher. Das heißt, die sagen, wenn du es jetzt im Internet eingibst, diesen Wein mit diesem Jahrgang, der kostet dann 21.350 Euro, günstigster Preis. Und das ist der Preis, den du als Gast auch bezahlst. Ja?
Schnäppchen.
Ja, genau. Und jetzt kam dann der neue Jahrgang, kommt jetzt raus, glaube ich, weiß ich nicht, 17, glaube ich. Und dann hat der Importeur geschrieben, wir verkaufen dir erst etwas, wenn du von dem 2012er schon mal was verkauft hast. Dann habe ich ihm geschrieben, naja, aber ich will diese Weine auf der Karte haben, aber wer trinkt denn jetzt einen 2012er schon? Also das ist viel zu jung für diesen Wein, für so viel Geld. Ja, also die kleineren Kosten würden auf der Karte auch 2.500-3.000 Euro kosten. Ja, und ich sage mal, in Hamburg macht das niemand. Wenn er Ahnung hat vom Wein, ist es einfach auch viel zu jung, um den Wein in diesem Genuss für diesen Preis zu trinken. Ja, und dann habe ich geschrieben, und wenn das ihr Ernst ist, dann will ich überhaupt nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Und hat er einfach nicht geantwortet. Und ich glaube, es war sein Ernst. Und ich bekomme keine Flasche mehr.
Aber verkaufst du so in Hamburg, verkaufst du eine Flasche Wein? Hast du schon mal jemals eine Flasche Wein über 1.000 Euro verkauft in Hamburg?
Das habe ich. Wir haben jetzt gerade eine 86er Grange letzte Woche verkauft. Für mich absolut zu sehen auch, dass die Menschen jetzt mehr Geld ausgeben. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wir waren jetzt wochenlang zu Hause eingesperrt, wir haben also Geld gespart. Ja. Genau. Und der zweite Grund, wirklich, das Thema Endlichkeit wurde uns so vor den Latz geknallt, ja, dass du einfach sagst, hey, mitnehmen kann ich eh nichts. Am ersten Abend haben wir Magnumflaschen hier, hochwertigen Champagner und so weiter, auch eine große Namen verkauft. Und das war für mich interessant zu sehen. Vielleicht auch, weil die Gäste denken, den Gastronomen müssen wir besonders helfen, weil die hat es besonders hart erwischt. Auch das kann ein Grund sein. Wird auf jeden Fall mit Freude zur Kenntnis genommen.
Ist es denn jetzt schon wieder so, wie ist der Betrieb bei euch in der Hansa-Lounge? Ist das wieder so Bereich normal? Schon wieder? Nee, noch nicht.
Natürlich nicht, aber wir haben ja komplett renoviert und alles neu gemacht. Das zieht natürlich jetzt erstmal ganz viele Interessierte in den Club. Es gibt ja noch die Abstandsregel in Hamburg auch mit 1,50 und 2 Haushalten. Das halten wir auch sehr konsequent ein. Das limitiert uns natürlich in vielerlei Hinsicht. Wir haben eine große Terrasse, das kommt uns jetzt zugute. Ich höre schon von vielen Restaurants, die auch schon wieder zugemacht haben oder gar nicht aufgemacht haben, um wenigstens die Personalkosten niedrig zu halten. Völlig verständlich. Was das jetzt, wie das Jahr ausgeht und was das nachhaltig mit uns zu tun hat, weiß ich nicht. Diese ganze Mehrwertsteuer hin und her Rechnerei jetzt fürs restliche Jahr, für ein Jahr mit Speisen, mit Getränken und so weiter, alles wahnsinnig großer Aufwand, den wir, die Kasse schaltet nicht um zum 1. Juli, man muss das manuell eingeben oder die Kassenfirma, so hat uns jetzt ein Angebot gemacht, für 1.500 Euro das zu machen, jetzt nur als Hinweis, so viel ersparen wir gar nicht dann in diesen 6 Monaten, aber geschenkt. Wahnsinn. Ist wirklich ein großer Aufwand. Aber ansonsten spüren wir schon, dass die Menschen Lust haben, einfach auszugehen und wieder nicht selber zu kochen. Das Repertoire ist ja irgendwann auch erschöpft. Dann gibt's zum 17. Mal die gleiche Speise. Keiner kann es mehr sehen und die Kinder rümpfen auch schon die Nase. Und ich glaube, darüber freut man sich. Ich finde, die Wertschätzung ist größer geworden. auch Schulen gegenüber, Lehrern gegenüber, auch Gastronomen, um einfach zu sagen, was ihr da leistet, das ist schon ganz toll. Das Problem nur in unserer Branche ist, dass ganz viele leidenschaftliche Gastronomen eigentlich keine guten Kaufleute sind und deswegen wird es wirtschaftlich schon viele erwischen, weil Absolut. Die Leidenschaft allein dann leider eben nicht reicht, um nachhaltig am Markt bestehen zu können, unter diesen Konditionen vor allem.
Grad. Wollen wir zum Ende nochmal, wie immer, die drei Fragen, die ich jetzt rausgesucht habe.
Ja, wie gut, dass Dirk noch da ist, weil Dirk ist auch, ich lese übrigens wirklich mit Freude, habe ich immer deine Verkostungen aus Wiesbaden oder wo diese neuen großen Gewächse und konnte mich mit viel identifizieren auch und so weiter. Deswegen freue ich mich, dass er noch dabei ist, weil dann ist er der Obermeisterexperte, dann kann ich ja schweigen, geht los, Lars.
Aber die Fragen sind echt krass, finde ich diesmal. Also eine Frage, ich habe mir nicht aufgeschrieben, von wem, egal. Ich habe neulich einen Korken aus einer Flasche gezogen, der sich komplett mit Wein vollgesogen hatte. Was bedeutet das?
Soll ich antworten?
Ich weiß es nicht, wer die Antwort weiß.
Das bedeutet, dass es ein Scheißkorken war.
heißt das was für den Wein?
Das kann sein, dass der Wein hinüber ist, ja, das ist gut möglich, muss nicht, hängt davon ab, wie alt der Wein auch ist, aber das ist ein...
Was hat sie hier geschrieben? 1997.
Dann war das wirklich ein Korken von wirklich minderer Qualität.
Okay. Super.
Ja, es gibt ja natürlich auch, sage ich mal, Korken, die beschichtet sind. Da kann das gar nicht passieren, weil die Feuchtigkeit gar nicht durchzieht. Und natürlich sagen wir auch, wenn Korken gut gelagert sind, dann haben die eine durchgehende Feuchte. Dann sind die also wirklich so gelagert gewesen, dass immer Flüssigkeit um diesen Korken herum war, was eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal ist. Wenn du aber den Wein zum Beispiel ganz lange stehend hast, also wirklich, wirklich lange, eine Flasche, die also 30, 40 Jahre alt ist, dann brauchst du eigentlich nur oben so einmal ganz leicht antippst und dann fällt er schon sofort rein, weil er eigentlich nur noch oben mit dem Kleber hält, aber untenrum vom Volumen gar nicht mehr an der Flasche haftet.
Was ist denn, wenn der Korken so aussieht?
Das ist gut, das ist okay.
Ja?
Ja.
Okay. Aber das ist jetzt unser Wein, oder?
Ja, das ist unser Wein. Also mir ist es aufgefallen, dass ihr aufgemacht habt,
das ist okay.
Vollflächig.
Irgendwie das ist okay, das ist, ein guter Korken. Halt den mal in die Kamera und quer, damit ich den mal quer sehen kann. So. Und dreh den mal noch ein Stückchen, damit ich sehe, was da drauf steht.
So das hier?
Bisschen weiter.
Noch weiter drehen?
Ja, drehen wir noch ein bisschen weiter.
Sarunsberg.
Gut, das ist von der Firma Amorin, ja. Das sind die größten Verbrecher, wenn es um Korken geht, ja.
Wieso? Warum?
Die Korkenindustrie ist eine Mafia, eine ganz schlimme Mafia. Das einzig Sinnvolle, was man mit Korken machen kann, ist, man kann es als Schuhsohlen benutzen oder als Wanddämmung. Aber man sollte es nicht auf Weine tun. Das muss ich leider so sagen. Es ist Dreck. Ich hasse
es. Interessant. Komm, das ist jetzt. Stopp. Lass reden. Also,
genau. Es ist Dreck. Also, pass auf, du musst dir vorstellen, also, der Korkindustrie geht es ja mittlerweile zum guten Glück richtig schlecht, ne? Also der Absatz des Korkens geht so und der Absatz von Alternativen geht so, weil sie einfach über Jahre hinweg die Leute verarscht haben aufs Härteste. Es ist natürlich auch klar, wo soll nachhaltig guter Korken wachsen bei diesem enormen Bedarf? Das geht gar nicht. Wenn du einen guten Korken willst, dann musst du einen Baum gut behandeln, dann schälst du den, wenn er alt genug dafür ist, dann lagerst du die, das ist ja Baumrinde, dann lagerst du das ordentlich und selbst dann hast du immer noch das Problem, dass es immer ein Restrisiko gibt, dass das Zeug nicht einwandfrei ist. Und jetzt frage ich euch, stell dir mal vor, und so kann man es am deutlichsten machen, stell dir mal vor, also ich jetzt als Produzent, ich arbeite ein Jahr lang, 365 Tage im Jahr und dann habe ich ein Produkt und das Produkt kommt in eine Flasche und die Flasche muss ich zumachen und damit die unversehrt zu euch kommt und der Verschluss zerstört die Arbeit eines Jahres. Klingt absurd. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst dir ein Auto kaufen. Was jetzt sagst du hier, ich habe jetzt mal Bock auf einen Porsche, ich kaufe mir jetzt mal einen Porsche oder was weiß ich habe nichts mit Autos am Hut, ich sage jetzt einfach mal so Porsche. Und während du vom Hof fährst, rennt der Verkäufer hinter dir her und sagt, übrigens, junger Mann, in 98% der Fälle funktioniert die Bremse. Da sagst du, pass mal auf, scheiße, das geht nicht. Aber der würdest du nie akzeptieren, aber ich muss es akzeptieren, dass der Kork-Mafiosi zu mir sagt, also 2-3% Ausfall sind normal. Wo gibt's denn sowas? Mal ganz ehrlich, wo gibt's denn sowas? Das ist unmöglich, das ist wirklich unmöglich. Und weil du vorhin sagtest, wenn du den Kork stehend lagerst, ne, dann fällt er ja rein. Wir haben in Geisenheim Hochschule, Universität, Weinbau, anerkannteste der Welt, wir haben da ein Projekt gehabt, da wird ja viel auch zum Thema Korken geforscht, also seriös geforscht, nicht nur von der Korkindustrie bezahlt, sondern auch mal seriös geforscht. Da kamen sie zu dem Schluss, dass es tatsächlich das Beste ist. Der Wein hat nie Berührung mit dem Korken. Niemals. Sondern lagert das Ding stehend. Diese Studie, die war wirklich gut. Die wurde in die unterste Schublade gelegt, weil da geht's ja auch immer um ein bisschen Geld. Also Korken ist wirklich schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig.
Was für ein Also verwendest Play. Du gar keine Korken mehr?
Nein. Ich habe seit Jahren nur Schraubverschlüsse. Das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es Aluminium ist. Und dann, du hast hier drin so eine Scheibe, das ist eine Zinseran-Scheibe, das ist echt sehr gut. Ich habe die allerbesten Erfahrungen damit gemacht. Ich habe alle möglichen alternativen Verschlüsse ausprobiert über viele, viele Jahre und bin seit, ich würde mal sagen, 10 Jahren oder sowas komplett auf Schrauber. Du musst dann deine Vinifizierung auch ein bisschen ändern. Gerade bei den Rotweinen musst du aufpassen, dass du es ein bisschen anders machst, musst mit dem Schwefel vorsichtig sein. Und dann sind die Weine top und auch wirklich lagerfähig. Ist ja auch sowas, ne? So nach dem Motto, ja, der Wein muss atmen, so alles Schwachsinn, muss der gar nicht. Also wissenschaftlich ist das totaler Kokolores. Wenn du heute sagst, du kriegst jetzt im Jahr 2020 ein Kind und sagst, ich kaufe mir eine tolle Flasche Wein, um die mit meiner Tochter oder meinem Sohn zu trinken, wenn sie 18 ist, würde ich sagen, kauf nichts mit Kork. Ja. Du ärgerst dich nur. Also ich muss jetzt so sagen, ich bin da auch extrem. Ne? Ich bin auch geschworener Tod
der deutschen
Korkindustrie. Also die hassen mich. Ich bin der Fürst der Finsternis.
Aber Dirk, man merkt es nicht.
Sie überspielen es gut, ja.
Sehr subtil. Aber Korkindustrie, würdest du sagen, ist sozusagen Umweltsauerei?
Ja, guck dir die, jetzt sagen sie ja, natürlich Kork, ne? Das ist der letzte Rettungsanker, den sie haben, die hier ist. Natürlich Kork. Ich darf das sagen, ich habe mit denen schon so viel Streit gehabt und es ist mir auch wurscht, die können mich noch 10-mal verklagen, es ist mir völlig egal. Natürlich Kork. So, nach dem Motto, weil sie ja einen Schraubverschließer nehmen und Aluminium, weißt du, alles scheiße und ihr verpestet die Umwelt. Guck dir mal eine Korkplantage, also guck dir mal an, wie das da aussieht, was die machen. Also nicht das, wo sie dich einladen, weil du ein Top-Kunde bist und dann zeigen sie immer so ein paar Sustainable-Vorzeige Korkeichen am Arsch. Da gehst du mal um die Ecke und guckst mal, was da wirklich los ist. Pestizid-Gau. Übelster Art und Weise. Was Schlimmeres habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen als das. Da ist jede Sojaplantage ein Dreck dagegen, gegen das, was die da machen. Also gut, das war jetzt übertrieben, aber ja.
Aber weißt du, ich finde.
Ich trinke mal einen Schluck, ich reg mich
aber bei Havesco, habe ich lauter Weine mit Korken, oder?
Ja, mach mal den herabfallenden Hund,
Dirk. Ja, mach ich gleich. Ja, du hast natürlich klar, also da sind immer noch viele Weine mit Kork, ja, wobei sich das ändert. Also bei uns im VDP ist es auch so, du findest immer mehr Schrauber, du findest auch immer mehr große Gewächse, die geschraubt werden. Ich kenne ganz, ganz, ganz viele Kollegen, die so wie ich, die großen Gewächse zuschrauben. Und die Akzeptanz im Markt ist da. Es gab mal eine Zeit lang, gab es so ein Problem, so bis, sagen wir mal so 2011, 2012, der Jahrgang, da hast du schon so zweigleisig fahren müssen, vor allen Dingen auch wegen den asiatischen Märkten, weil die Asiaten gesagt haben, boah, alles scheiße, mittlerweile interessiert es kein Mensch mehr. Schrauber ist durch, die Leute verstehen. Es gibt sogar Märkte, sehr gute Märkte, hochwertige Märkte wie die USA oder Skandinavien, Norwegen, die gucken dich blöd an, wenn du da mit dem Korken kommst. Weil die sagen, nee, also das will ich nicht, ja, mach das weg.
Das gehört
an die Wand oder an Schuhsohlen.
Also man noch ganz super. Aber auch gerade genervt, ne? Also nach diesen 3 Schraubverschlüssen, auf einmal musste ich irgendwie hier wieder den Korken rausziehen.
Und guck, pass auf, ich habe hier dabei, ich hab ein wunderschönes Lagiol Kellnermesser, ich sammle Messer, ja, ich finde, das ist toll. Und ab und zu benutze ich das, aber widerwilligst.
Okay.
Ideal wäre, das Perfekteste wäre, man würde das, da gab's mal, ich weiß es bestimmt, da gab's mal auf Château Ausson, eins der Top-Weingüter dieser Welt, in Saint-Emilion, die haben das zugeschmolzen. Also da wurde hier oben, wurde das kurzfristig auf 1000 Grad erhitzt und haben sie es zugeschmolzen, da war wie so bei so einer Ampulle so eine Sollbruchstelle. Das wäre eigentlich ideal, nur zuschmelzen, Sollbruchstelle. Boah, ja, hast du schon mal eine Multimillionenklage am Hals, wenn da auch nur ein Nanopartikel Glas drin ist, dann kommt irgend so ein blöder Ami und verklagt dich und, ja. Aber das wäre das Perfektes, ne? Einfach zuschmelzen. Das wäre.
Wollen wir noch kurz zur zweiten Frage kommen?
Achso, Entschuldigung. Vielleicht triffst du wieder den Nerv von dir.
Bei Korken triggerst du mich bis zu
Emotionen.
Zweite Frage ist, was ist besser? Ein Schraubverschluss oder ein Korken?
Ja, echt?
Nein, war ein Spaß. Nein, war ein Spaß. Jetzt die Frage. Wieso gibt es gute Weine nicht auch in 0,33 oder 0,5 Liter Flaschen?
Weil das weingesetzlich nicht vorgesehen ist. Das deutsche Weingesetz hat Voluminas geregelt. Wein, Stillwein darf nur in bestimmten Verpackungsgrößen auf den Markt und ist dann nur marktfähig. 0,33 ist keine, 0,5 ist eine.
0,5 gibt es auch, Weine,
ja, klar. Aber 0,33 gibt es nicht, 0,375 gibt es. Also Weinstubi gibt es nicht. Halbe Flasche hat 0,375 Liter, aber 0,33 ist weingesetzlich nicht
erlaubt. Aber nochmal, aber das macht kaum einer, ne? Kaum einer macht 0,3,
ja? Doch, gerade mit edelsüßen Weinen machst du viel halbe Flaschen.
Aber macht das Sinn?
Ja. Also, warum bei Edelsüß schon, ja, wenn du so eine dicke TBA oder ein Eiswein hast, dann säufst du ja keine ganze Pulle. Das ist Christian Zuckerschock.
Ja, also dann tut zwei Sachen aus. Ja, Axel, es ist so, dass du die halbe Flasche Süßwein, also Süßwein ist ja generell schon sehr teuer, weil wenig rauskommt, weil die Traube quasi dann ja nicht mehr so viel Flüssigkeit hat am Ende des Tages. Und deswegen ist es per se schon mal teuer und meistens reicht eine halbe Flasche ja, um 6 Leuten schon einen ordentlichen Schluck zu geben und fertig. Und mehr magst du auch nicht trinken, fließt ja irgendwann auch nicht mehr runter. Es gibt auch bei Weißweinen und bei Rotweinen die halben Flaschen, allerdings reifen sie deutlich schneller als die normale Flasche, weil die Öffnung der halben Flasche fast so groß ist im Umfang wie bei der regulären Flasche, aber nur die Hälfte Menge an Wein hat. Das heißt,
außer du schraubst sie zu, dann ist wieder gut.
Außer du schraubst sie zu, ja. Und es gibt eben so Dinge wie Coravert, die man leider nicht nutzen kann, wenn man einen Schraubverschluss hat.
Doch, es gibt Coravert für Schraubverschluss seit einem Jahr.
Habe ich noch gar nicht gesehen, aber
siehste, wir haben relativ viel mit Coravert. Ja, gutes genau. Teil, ja.
Letzte Frage, Leute. Wir sind voll über der Zeit. Der längste Podcast, weil sich Axel und ich uns so aufgeregt
haben. Weil Dirk so ausgerastet ist
bei der Folge. Ja, das liegt an mir.
Aber man weiß schon, was wir auf Facebook aus diesem Podcast rauslösen. Welche Passage und welche auf YouTube demnächst. Oh, ich kann es nicht mehr lesen. Ach, ich hab's auf. Das ist eine Frage, die kann Dirk nicht beantworten, aber Michael oder vielleicht beide. Warum spuckt Michael immer so viel Wein aus in so großen Mengen? Warum trinkt er nicht einfach kleine Schlücke und schluckt die runter? Du verstehst die Frage, also du sprichst ja immer viel, spuckst du eine halbe Flasche Wein dann in deine Flasche da? In deine
Spuckst du mehr aus, als du trinkst eigentlich?
Ja, viel mehr, auch. Sonst hätte ich ein massives Problem. Ja. Ich kann es aus meiner Sicht erzählen, weil ich das erste Mal auf der Probein war? Ja. Da war ich... Das war vor vielen, vielen Jahren, weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder so. Und ich war um 10 hat die Messe angefangen, ich war um 10 dort und es war eine komplette Reizüberflutung. Ich hatte weder einen Plan, ich hatte keine Gespräche, ich habe nur ganz viel Wein gesehen und Gläser und ganz viel hochwertige Weine, so für 30, 40 Euro. Und ich bin um 12:30 sturzbetrunken nach Hause gegangen. Also ich war 2,5 Stunden auf der Messe und es war mir so peinlich auch am nächsten Tag, weil es ja eine Fachbesuchermesse eigentlich und so weiter. Und du stellst dann relativ fest, du lernst den Wein zu beurteilen, wenn er deinen ganzen Mund erstmal einnimmt. Deswegen muss ich relativ bisschen mehr Wein schon aufnehmen, damit ich wirklich meinen ganzen Mund benetzen kann. Aber es ist immer noch Alkohol, ja, und Säure und Tannin und so weiter. Es ist anstrengend genug für den Gaumen. Aber wenn ich das alles schlucken würde, wenn ich immer nur einen ganz kleinen Schluck nehme und ich probiere am Tag vielleicht dann so 130 Weine seriös, danach wird es auch für meinen Gaumen schwierig. Süßwein ist deutlich weniger, ja. Danach ist es ungerecht, weil der 131. Wein kann ja nichts dafür, dass er immer die ersten ein, zwei Weine haben es am schwersten und am Ende wird es dann irgendwann auch schwierig, weil trotzdem geht über die Schleimhäute ein bisschen Alkohol trotzdem und das reicht, dass du nicht ganz nüchtern bist am Ende des Tages, wenn du so viel Wein hintereinander probierst. Und das möchte ich nicht. Und ich arbeite ja auch hier am Gast und empfehle und ich finde es grausam, überhaupt, wenn der Kellner eine Fahne hat, egal, ob es der Weinkellner ist oder der normale Kellner, ob der nach Zigarette riecht oder nach Alkohol, beides schlimm. Und weil ich meinen Job ernst nehme und ihn auch liebe, verkoste ich. Wenn ich zum Beispiel im Restaurant die Weine aufmache und verkoste, spucke ich nicht. Ja, weil den Wein hat ja der Gast bezahlt. Ja. Aber da kommt natürlich trotzdem was zusammen. Na, weil, ja. Das heißt, wenn der Laden gut gebucht ist, da probiere ich doch einiges. Vieles, was ich gut kenne, rieche ich nur und lasse ich einen Kollegen verkosten, damit die auch verkosten. Ja. Und ich brauche den Wein, weil ich weiß, das funktioniert. Ja. und ich muss eben auch aufpassen von der Menge, damit ich nicht Hirnschluck, Darmschluck, Darmschluck, dann ist irgendwas ganz toll, dann sagt der Gast, nehmen Sie sich doch auch ein Glas, und ich sage, oh, das ist meine letzte Flasche oder wie auch immer, und dann bist du eh schon hart an der Grenze, und dann ist es ein Beruf, wo du schon aufpassen musst, dass du eben ja nicht zu viel trinkst.
Ein Dirk, schönes...
deine Einschätzung dazu. Nein, oh. Dirks Einschätzung
du hast,
dazu.
Du hast, völlig, du hast völlig recht, ja. Also ich trinke gerne, aber das meiste spucke ich tatsächlich auch aus, sonst wäre ich schon mausetot. Geht gar nicht, ja.
Ich habe noch eine letzte Schuld. Frage, auch wenn ihr mich hasst dafür wahrscheinlich. Ihr habt ja gesagt, Rotwein immer kalt. Ich komme da irgendwie nicht drüber hinweg, weil wenn ich einen Rotwein im Restaurant bestelle, ist der eigentlich nie kalt. Wie kommt das?
Ja, wenn ich ins Restaurant gehe und dann, bevor ich mir das Essen bestelle, bestelle ich mir eben einen Wein, aber ich bin ja auch ein Wein-Nerd. Und dann sage ich in der Regel dem Sommelier, dem Kellner, den und den Rotwein hätte ich gerne, tu den schon mal in die Kühlung für in 2 Stunden, wenn wir beim Hauptgang sind. Und dann hat das genau die richtige Temperatur. Also ich trinke die nicht eiskalt, ich trinke die, wie sagt man denn, angekühlt. Ne? Also ja. so sagen wir mal so mit, also ich mag es gern so mit 14, 15 Grad. Also
ja. ich kann
alles andere ist mir zu warm. Ja,
ich kann da viele.
Aber das ist persönlich.
Viele aber gute Sprüche. Michael, Entschuldigung.
Ich würde dir sagen, man gibt zum Beispiel den alten Satz, warm wird er von alleine.
Ja, bei mir nicht, aber.
Oder Michael, und es gibt auch den schönen Satz aus einem Podcast, ich weiß gar nicht aus welchem, die meisten trinken Weißwein zu kalt und Rotwein zu warm.
Ja, völlig richtig.
Alter, dieser Satz ist ungefähr 4000 Mal in diesem Podcast gefallen, Axel.
Ja,
Axel,
aber ja, das kann ja sein, aber ich habe wirklich noch nie einen kalten Rotwein im Restaurant bekommen. Noch nie. Wie ist das?
Ja, das machen die auch nicht. Du musstest denen vorher schon sagen. Ja. Also die haben, wenn es ein gutes Restaurant ist, haben die Wein-Klimaschränke und da liegt der Rotwein in der passenden Klimazone. Das ist mir persönlich, ist das zu warm. Aber das ist einfach Geschmackssache. Deswegen sage ich denen immer hier, stell das mal rein, so in 2 Stunden, wenn wir zum Hauptgang kommen. Und dann hat das für mich so die richtige Temperatur und dann können wir das schön wegzwitschern.
Ja. Also man kann auch einen Rotwein kurz ins Eis packen. Ist wirklich ja, nichts oder, dabei.
Genau, dekantieren und die Karaffe ins Eis tun, finde ich auch toll, ja.
Mhm. Jungs, es war eine große Freude mit dir. Es war wirklich
für mich auch.
War sehr kurzweilig. Phänomenal. Vielen, vielen Dank. Wir sind, glaube ich, in der Zeit geblieben, in den angepeilten
2 Stunden.
Extended ja, Version. Aber man sagt immer, ein Film ist so gut, so lange er trägt. Und ich finde diese
Folge. Das haben auch einige geschrieben, dass sie das gar nicht schlimm finden, dass es länger dauert.
Michael, ja. Ganz kurz. Ja. Der Einzige, der das schlimm findet, ja. Ist du. Ja.
Weil mir auch viele sagen, es ist mir zu lange. Ich commute 30 Minuten hin, 30 Minuten ja. Zu. Ich höre euren Podcast nicht 2 Tage lang. Das ist mir zu. Dann weiß ich, da bin ich wieder raus. Sag ich, naja, dann.
Wir könnten das auch splitten, ne? Wir können auch 2 Folgen draus machen.
Ja, das wäre gut.
Ja. Ja.
Wir können zwei, mit der können wir 2 Folgen machen. Gut. Michael, wissen wir schon, wen wir in 2 Wochen hier treffen? Hast du da schon eine Vorahnung?
Ich habe noch überhaupt keine Ahnung. Aber du kommst ja jetzt auf einmal mit irgendeiner Sprechprobe eines völlig überzeugenden
Schwager,
dass du 40, bist.
Mir fällt grad, was ja? Fällt dir ein?
Ja, mir fällt gerade ein, dass wir ein bisschen viel über Edeka gesprochen haben.
Ja, stimmt nicht. Gut, vielleicht sollen wir einen Edekaner mal einladen. Na, ich habe noch wahnsinnig viele Ideen. Es ist spannend, auch durch natürlich hat jetzt Dirk eine super Qualität auch mit seinem Mikrofon, aber so macht es auch Spaß. Ich würde mit euch gern schon auch zusammensitzen, weil ich viel flexibler dieses Wein zuschicken, jetzt Dirk hat leider auch nichts bekommen, um mit zu verkosten. Das ist spannender für euch, klar, und die Grundversorgung ist gesichert bei Lars und bei den Nachbarn, bei Lars seinen Nachbarn, aber ist natürlich netter mit euch zusammen in der gleichen Atmosphäre die gleiche Flasche Wein zu trinken. Gerade wenn die einen Kork hat, kann es immer wieder mal Unterschiede geben und dann reden wir über unterschiedliche Sachen und deswegen ist es am authentischsten, wenn wir aus der gleichen Flasche probieren. Das ist okay für die Zeit jetzt und Winzer zuzuschalten, noch viel schöner, da brauche ich nicht nach Hamburg kommen, aber es ist doch nochmal viel, viel netter, wenn wir zusammen
sind. Oh, ich bin gerne und oft in Hamburg.
Herzlich eingeladen, Dirk, wenn du es nicht
kommst. Ja, das nächste Mal komme ich auf jeden Fall.
Aufs Leben, ihr Lieben.
Ja,
ich schenke mir noch
eine Lage. Warte mal, beste Bottle of the Day.
Wir müssen noch
Bottle of the Day, schwierig.
Ja?
Schwierig. Wir müssen noch Foto
was
machen.
Sagen?
Axel,
ja,
Foto.
Ja, nehme ich aus dem Video. Ist alles okay. Gut.
Also der Berthold hat auch eine Tochter, die heißt Fanny. Fanny Salomon, ganz toll. Also wirklich eine super Frau. Und sein Sohn, der Bert, der ist ja auch schon am Weingut. Ich kann gar nicht objektiv sein, wenn du mich nach der besten Flasche fragst. Aber das ist schön am Wein. Es ist nie objektiv. Es ist eh immer subjektiv.
Nein, für mich
ich würde jede Flasche trinken.
Aber mich, ja, gut, aber wenn es eh subjektiv ist, dann sag doch mal. Ja,
für mich ist eindeutig der Rosé.
Sauvignon Blanc aus Neuseeland trinken.
Eindeutig der Rosé.
Eindeutig. Aber jetzt trinke ich mit euch den Rosé auf den Dirk und auf die super Idee und auf das Leben.
Aufs Leben. Ja, auf die Liebe und das Leben, genau. Und hier?
Perfekt.
Love and Hope.
Ein Podcast von Funke.